Zwei Schriftstellen möchte ich mit Ihnen lesen, bevor wir zum Mahl gehen. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5 und Kapitel 10. Zuerst aus 1. Korinther, Kapitel 5, die Verse 7 und 8. Hier nimmt Paulus Bezug auf den Hintergrund des Herrnmahles, der ja das Passafest ist in Israel. Und eine solche Passafeier war ja auch das Bett, in welchem das Gefäß, in welchem Jesus das Mahl des Herrn eingeführt hat. Fegt also den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, entsprechend dem, dass ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa wurde für uns geopfert, Christus, so dass wir fest feiern sollten, nicht mit altem Sauerteig, das heißt nicht mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und des Bösen, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und der Wahrheit. Diese Verse erinnern uns daran, dass unser Leben heilig sein sollte. Paulus spricht hier nicht vom Mahl des Herrn, aber er gebraucht das Passa als Bild von dem, wovon das Abendmahl auch spricht. Das Passa schaute nach vorn und das Abendmahl schaut zurück. Und so treffen wir uns bei diesen zwei Bildern in der Mitte bei Christus am Kreuz. Und dieser Christus ist unser Heil und will uns heiligen. Und weil wir Christi Eigentum sind, sollten wir nun alten Sauerteig, im Bilde gesprochen, ausfegen. Das heißt, was nicht zu diesem Fest gehört. Interessant ist für mich hier, dass das Christenleben als ein Fest feiern betrachtet wird. Das Passa war ein Fest, das einmal im Jahr gefeiert wurde. Aber wir dürfen jeden Tag mit Jesus feiern, weil wir angekommen sind. Wir dürfen also uns freuen darüber, dass wir am Ende des Weges sind in einem Geistlichen. Wir sind angekommen. Wir haben noch nicht alles, was Jesus uns verheißen hat, aber das Wesentliche haben wir, weil wir Jesus haben. Und wir dürfen jetzt also feiern, weil wir Jesus haben. Aber dazu gehört, dass der alte Sauerteig rausgefegt wird. Wenn Sie jüdische Nachbarn haben, wie wir damals, als wir in Basel wohnten, direkt über der Straße, konnte man manches beobachten. Da war wohl ein Lehrer, der die Jungs dort unterwiesen hat, und das konnte man manchmal schön beobachten. Oder wenn wir aus dem Fenster rausschauten, nur auf die Straße. Freitagabend waren die Juden unterwegs zur Leimenstraßen-Synagoge, und dann konnte man so einiges beobachten. Oder ein paar Schritte war man selbst bei der Synagoge. Man weiß, dass vor dem Passafest im Frühjahr die Häuser ganz gründlich gereinigt wurden. Es darf rein nichts, kein Krümlein von Brot da sein. Es muss alles sauber sein. Da ist man sehr emsig, sehr fleißig. Genauso fleißig sollten wir sein, alles auszuräumen, wie Paulus sagt, was an Schlechtigkeit, das was schlecht geworden ist. Das griechische Wort bedeutet, das was faul wird, ja. Wenn die Krümlein nicht aufgeräumt wurden und dort in der Ecke irgendwo auf dem Fußboden liegen, dann können sie schimmelig werden oder Brot wird alt und so weiter. Es gibt gewisse Dinge, die können alle für sich gut sein, aber sie verkümmern und machen uns faul. Und dann ist in dir das Wort, das für direkt für das Böse, von dem Bösen spricht. Das, was in sich selbst böse ist. Ob es nun etwas ist, das uns lässig macht oder etwas ist, das wirklich Sünde war, es soll ausgeräumt werden. Denn auch unser Passa, Passa bezog sich auf das Lamm, dann auf die Feier und so weiter, es hatte verschiedene Bedeutungen. Hier ist das Passa-Lamm gemeint. Unser Passa-Lamm wurde für uns geopfert. Unser Passa-Lamm ist Christus. Er ist die Wirklichkeit, wovon dieses Passa-Lamm in Ägypten sprach. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen, 2. Mose 12 zu lesen, finden Sie dort eine Menge Parallelen zum Kreuz und auch zum Christenleben, so dass wir Fest, großgeschrieben, ein Fest feiern sollten, nicht mit altem Sauerteig, das heißt nicht mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und des Bösen, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und der Wahrheit. Und Paulus lehrt uns ja auch in 1. Korinther 11, uns zu besinnen, bevor wir zum Mahl des Herrn gehen. Man soll jeder für sich selbst kontrollieren, ob da solche Dinge sind. Und die kann man dann im Geiste dem Herrn bringen. Und dann muss man nicht Abstand nehmen und im falschen Sinne feiern, Teilnahme nehmen. Die nächste Stelle ist 1. Korinther 10, die Verse 16 und 17. Der Kelch des Segens, den wir segnen. Was heißt das? Der Kelch des Segens war einer der vier Kelche, die bei der Passafeier getrunken wurden, beziehungsweise auf dem Tisch waren. Es war eine sehr feierliche Sache. Zuerst wurde er gehoben und dann wurde etwas gesprochen und erst anschließend vielleicht getrunken. Es waren kleine Schritte, die dort getan wurden. Und nun sagt Paulus, der Kelch des Segens war, glaube ich, der dritte Kelch. Und dort setzt er das Mahl des Herrn ein. Der Kelch des Segens, den wir segnen. Paulus meint nicht, dass man den Kelch segnet, sondern dass man über dem Kelch einen Segen ausspricht. Das heißt, der Kelch spricht bei der Passafeier von der Freude der Befreiung aus Ägypten. Für uns spricht dieser selbe Kelch, der jetzt zum Abendmahlskelch geworden ist, davon, dass wir durch Jesus Christus Heil bekommen haben, auch Befreiung. Segen heißt auch Lobpreis. Man lobt Gott über das Blut, wovon der Kelch spricht. So wie der Kelch uns zum Wohl dient körperlich, wenn wir trinken, wir brauchen Trank, so ist Jesus unser geistlicher Trank geworden, unser Heil geworden. Und wir loben ihn dafür. Gott zu segnen ist eine Formulierung, die wir im Deutschen nicht gebrauchen. Aber das ist eine Formulierung, die wir kennen sollten. Es bedeutet eigentlich auch loben, der Kelch des Lobens. Wir loben Gott darüber. Ist er nicht eine Gemeinschaft des Blutes Christi? Das ist wieder so eine Formulierung, bei der wir uns schwer tun. Eine Gemeinschaft des Blutes Christi. Die Gemeinschaft, von der hier gesprochen wird, ist eine zweifache Gemeinschaft. Wenn Sie und ich hier heute als Kinder Gottes sind, als Befreite durch das Blut Jesu Christi Gerettete, dann spricht der Kelch von dem Blut, das wiederum vom Tod Jesu Christi spricht. Blut war das Zeichen des Opfers, das Leben war dahin, es war außerhalb der Tierleiche. Und wenn Jesus sein Blut hat fließen lassen, dann ist das ein Zeichen davon, dass er seinen Leib als Opfer gab. Er ist gestorben. Das Blut ist also ein Opferzeichen. Und wenn wir den Kelch trinken, weil der Kelch vom Blut spricht, er stellt das Blut dar, und weil das Blut der Grund ist dafür, dass es mir jetzt gut geht geistlich, ich bin ein Geretteter, ich habe das Heil in Christus, deshalb stellt das Trinken des Kelches Gemeinschaft mit Jesus dar, dessen Blut für mich geflossen ist. Gemeinschaft aufgrund des Blutes. Der Kelch spricht von Gemeinschaft mit Jesus, von einer Verbindung mit Jesus aufgrund seines verflossenen Blutes. Aber, so argumentiert Paulus, wir nehmen ja das Mahl des Herrn in Gemeinschaft ein. Und wenn viele, die mit Jesus Christus verbunden sind und ihre Gemeinschaft mit ihm dadurch bekunden, das bringt eine Gemeinschaft zwischen uns. Ja. Jeder, der Gemeinschaft mit Jesus hat, hat dann auch Gemeinschaft mit dem anderen, der mit Jesus Gemeinschaft hat. Aber diese Gemeinschaft, die wir heute miteinander haben, in diesen Tagen, eine warme Gemeinschaft, das Abendmahl zeigt uns das, die ist möglich erst aufgrund des Blutes Jesu. Eine Gemeinschaft des Blutes, das heißt, diese Gemeinschaft ist darauf zurückzuführen, dass das Blut floss. Und der Kelch spricht davon. Dann spricht er vom Brot. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht eine Gemeinschaft des Leibes Christi? Man hat in der Gemeinde Jesu nicht ganz verstanden, wie das mit dem Kelch ist. Beim Brot, da ist es einfacher. Manchmal hat man sogar einen Laib Brot da und dann bricht man ihn entweder vorn in Stücke oder man lässt einen Teil und reicht das Brot herum und dann bricht man sich selbst etwas ab. Dabei wissen wir, was wir essen, ist ein Teil eines Leibchenbrotes oder eines Leibesbrotes. Beim Kelch tut man sich etwas schwerer. Der Jude trank nicht aus einem gemeinsamen Kelch, sondern aus einem großen Kelch wurde, genau wie bei uns am Tisch, in einzelne Tassen oder Becher gegossen und so trank jeder aus seinem eigenen. Aber was er trank, kam aus einem gemeinsamen Kelch. Deshalb die Rede von einem Kelch, aber nicht, weil das jeder daraus trank, so wie jeder von uns nur ein Stück Brot nimmt, aber nicht wir alle zusammen an einem Brot zu essen. Trinken wir auch nicht alle aus einem Kelch. Wenn wir das tun wollen, das ist unsere Sache. Aber bei Jesus war das nicht so. Die Juden haben aus Einzelbechern getrunken. Aber jetzt, es ist ein Kelch, von wo dieser Wein herkommt. Und es ist ein Laib Brot. Und davon zieht Paulus eine Lehre. Das Brot, das wir brechen. Heute haben wir verschiedene Stücke, aber wir wissen, die waren einmal ein Teil eines Brotes. Und jetzt sagt Paulus, das Brot, das wir brechen bzw. schneiden, kommt dasselbe raus, ist es nicht eine Gemeinschaft des Leibes Christi? Nicht, weil das Brot Leib Christi ist, das Brot spricht von seinem Leibe, aber genau wie beim Blut, wenn ich das Brot zu mir nehme und wenn Sie ein Stückchen Brot jetzt zu sich nehmen werden, dann wissen Sie, dieses Brot spricht vom Leib Jesu, der für uns gebrochen wurde. Und Sie und ich haben Gemeinschaft, Verbindung mit Jesus Christus, weil er seinen Leib brechen ließ. Vielfach. Einmal, als er gepeitscht wurde. Einmal, als die Dornenkrone darauf gedrückt wurde. Einmal, als der Speer durch ihn ging. Als die Nägel durch seinen Leib gingen. Mehrere Male wird sein Leib gebrochen gleichsam. Und er stirbt für uns. Weil er für uns gestorben ist, dürfen wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wir müssen nicht sterben, wir müssen nicht verloren gehen. Wir werden bewahrt, wir bekommen Leben. Aber wenn mehrere zur gleichen Zeit das tun, haben sie aufgrund des Todes Jesu Christi Gemeinschaft miteinander. Beides, Blut und oder Wein und Brot, sprechen von dieser Gemeinschaft mit Jesus und der Gemeinschaft untereinander. Es ist also eine senkrechte Gemeinschaft und eine waagerechte Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, weil es ein Brot ist. Nur ein Jesus, nicht zwei. Es ist nur ein Jesus, der für uns gestorben ist. Und das macht uns, die wir jeweils, jeder von uns Teil an ihm haben, zu einer Einheit. Wir, die vielen, sind ein Leib. Denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Die Tatsache, dass wir vom selben Brot essen, gibt uns Gemeinschaft. So wie das Essen an einem Tisch eine Gemeinschaft schafft, so ist es auch beim Mahl des Herrn. Jetzt wollen wir zum Mahl des Feier übergehen. Ich lese den Text aus 1. Korinther 11. Denn ich überkam vom Herrn, was ich euch auch überlieferte, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot nahm. Es nach Danksagung brach und sagte, nehmt, esst. Das ist mein Leib, oder spricht von meinem Leib, der für euch gebrochen wird. Bald. Und heute ist das schon längst Geschichte. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Beim Mahl des Herrn soll man denken an Jesus. Ebenso auch den Becher nach dem Mahl. Dieser Becher, dieser Kelch, sagte er, ist der neue Bund oder spricht vom neuen Bund in meinem Blut. Das heißt, von der Zusage der Treue Gottes. So oft ihr ihn trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und vom Kelch trinkt, verbreitet ihr die Kunde vom Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn wir dieses tun, sagen wir in Tatform, Jesus kommt wieder. Wieso? Der, der kam und starb, ist ja nicht im Grabe geblieben. Er stand wieder auf.